Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendungen über die Frequenz der Kurzwelle 3325 und 4755 kHz hören oder über die Website www.voinews.id und die RRI Digital Anwendung darauf zugreifen. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the
world. Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Hallo liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute den 15. Dezember 2024 in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen Fokus der Woche und Hörerbriefecke sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Schlagerlieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 9525 kHz, 4755 kHz, 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Hören. Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesien gewinnt die Weltmeisterschaft für elektronische Spiele. Indonesien und die Vereinigten Staaten sind strategische Partner. Indonesiens Verteidigungsuniversität nahm 22 angehende Studentenkadetten aus Palästina auf. Ein Leitfaden zur Unterstützung von Klein- und Mittelunternehmen UMKM in Indonesien. Die Kunst- und Kulturaufführung Indonesian Cultural Day 2024 in Taiwan. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Indonesien hat die FIFA-Weltmeisterschaft für elektronische Fußballspiele bzw. den FIFA World Cup 2024 in der Konsolenkategorie erfolgreich gewonnen, nachdem es am Donnerstagabend im Finale in Saudi-Arabien, Brasilien, besiegt hatte. Wie Antara berichtet, besiegte Indonesien, dass das Athletenduo Rizky Faidan und Elga Cahya aufstellte Brasilien in 2 Spielen. Im ersten Spiel lag Indonesien mit 0-1 zurück, glich in der zweiten Halbzeit aus und gewann dank eines Last-Minute-Tors mit 2-1. Im zweiten Spiel führten Rizky Faidan und Elga Cahya in der ersten Halbzeit mit 2 Toren. Brasilien reduzierte die Position in der zweiten Halbzeit, konnte aber erst nach Spielende ein weiteres Tor erzielen. Indonesien gewann das Finale, bei dem nach dem Schema Best of 3 Matches gesucht wurde. Auf diese Weise gelang es den indonesischen Athleten ihre Erfolge nach dem Gewinn des AFC Asian Cup 2024 in Katar im vergangenen Februar fortzusetzen. Für Indonesien ist dieser Titel der 2. in Folge nach dem Gewinn der FIFA World Cup 2024 Football Manager Trophy im vergangenen September. Der indonesische Außenminister Sugiono betonte, dass Indonesien und die Vereinigten Staaten im 75. Jahr der bilateralen Beziehungen zu strategischen Partnern bei der Förderung von Demokratie, Frieden und gegenseitigem Wohlstand geworden seien. Diese Behauptung wurde von Außenminister Sugiono zum Ausdruck gebracht, als er am Freitag in Jakarta eine Diskussion über 75 Jahre Beziehungen zwischen Indonesien und den USA eröffnete. Die jüngste Parlamentswahlen zwischen den beiden Ländern zeigen das starke Engagement beider Länder für die Demokratie. Außenminister Sugiono erklärte in einer Erklärung des indonesischen Außenministeriums die Voice of Indonesia am Samstag in Jakarta erhielt. das die umfassende strategische Partnerschaft zwischen Indonesien und den USA, die letztes Jahr ins Leben gerufen wurde, ein Beweis für die enge Beziehung und Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern sei. Außenminister Sugiono hob seinen Treffen mit US-Außenminister Antony Blinken am Rande des Besuchs von Präsident Prabowo Subianto in Washington DC im vergangenen November hervor. Erklärte, dass die US-Regierung damals ihre Unterstützung für das Asta Citra-Programm und die Prioritäten von Präsident Prabowo bestätigt habe. Nach Angaben des Außenministers ist Indonesien bereit, die gute Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zu stärken, insbesondere für Asta Citra-Programme, unter anderem in den Bereichen Investitionen, Ernährungs- und Energiesicherheit, Gesundheit und Bildungstransformation. Unterdessen sagte die US-Botschafterin in Indonesien, Kamala Shirin Lakhdir, dass Indonesien und die USA Freunde und Partner seien, die in 75 Jahren bilaterale Diplomatie immer in verschiedenen gemeinsamen Fragen zusammengearbeitet hätten. Indonesien hat erneut sein Engagement für die Unterstützung der Bildung in Palästina unter Beweis gestellt. Der indonesische Verteidigungsminister Syafri Syamsuddin empfing am Freitag, den 13. Dezember, 22 angehende Studentenkadetten aus Palästina, die ihr Studium für das Studienjahr 2024 bis 2025 an der Verteidigungsuniversität der Republik Indonesien Unhan fortsetzen werden. Die Aufnahme der palästinensischen Studentenkadetten zeigt ein echtes Symbol für die Unterstützung Indonesiens für den Bildungsfortschritt in Palästina. Diese 22 palästinensischen Studenten werden zunächst einen Indonesisch-Sprachkurs absolvieren, bevor sie ihre Ausbildung 5 Jahre lang an der Indonesischen Verteidigungsuniversität fortsetzen. Der indonesische Verteidigungsminister Syafri Syamsuddin sagte, dieses Programm sei Teil eines Stipendiums des indonesischen Verteidigungsministeriums mit dem Ziel, die Qualität der Human Resources in Palästina zu verbessern. Verteidigungsminister Syafri Syamsuddin betonte in seiner Rede die Bedeutung der Bildung für den Fortschritt einer Nation. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CPA Australia hat einen Leitfaden zur Unterstützung von Klein- und Mittelunternehmen in Indonesien herausgebracht. Der UMKM-Management-Leitfaden soll die Bemühungen der indonesischen Regierung unterstützen, die Finanzkompetenz von Klein- und mittelständischen Unternehmen UMKM, insbesondere Kleinstunternehmen, zu verbessern. Die Regionalleiterin von CPA Australia für Südostasien, Priya Terumalai, erklärte am Samstag, den 14. Dezember in Jakarta, dass dieses Tool Tipps für die Klein- und mittelständischen Unternehmen UMKM in verschiedenen Bereichen wie betriebliche Verbesserung, Risikomanagement, Governance und Unternehmen Nachhaltigkeit enthält. Dieser Leitfaden basiert auf der jährlichen Asien-Pacific Kleinunternehmensumfrage von CPA Australia, die zeigt, dass indonesische Kleinunternehmen zu den am schnellsten wachsenden in der Region gehören, obwohl noch Raum für Verbesserungen besteht. Die Umfrageergebnisse zeigen eine anhaltend starke Wachstumsdynamik in Indonesien in den letzten 2 Jahren, was das Vertrauen in Unternehmen und Wirtschaft widerspiegelt. Die Kunst- und Kulturaufführung Indonesischer Kulturtag 2024 hat erfolgreich das Interesse der Taiwaner und ausländischen Studenten geweckt. Der Indonesische Kulturtag 2024 ICD wurde von der Indonesischen Studentenverbindung in Tainan, Taiwan, in der Halle der National Cheng Kung Universität NCKU veranstaltet. Der Ausschuss Hari Francisco erklärte vor der Presse, dass es 2000 Besucher gegeben habe, darunter einheimische Taiwanesen und internationale Studenten aus verschiedenen Ländern. Sie waren begeistert von den künstlerischen und kulturellen Darbietungen, die von Studenten und der indonesischen Diaspora präsentiert wurden. Hari sagte, dass ausländische Studenten jedes Jahr mit großer Begeisterung an dieser Veranstaltung teilnehmen würden. Hari betonte, dass der Indonesische Kulturtag 2024 abgehalten wurde, um die indonesische Kultur zu fördern und taiwanesischen und ausländischen Studenten vorzustellen. Die große Begeisterung der Besucher zeigt großes Interesse an indonesischen Künsten und Traditionen. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie den heutigen Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt, bei einer Temperatur von 25 bis 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 72 bis 88%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta. Nun hören Sie Chronik der Woche.
Voice of Indonesia.
Die Bundesländer Grenzfunkstürbache waren das weitere das Thema. Indonesien und Norwegen starten Arbeiten für Klimaschutz. Die Regierungen Indonesien und Norwegen haben die vierte Phase der beitragsbasierten Finanzierung Arbeiten für gestartet. Bei der ESI echte Klimaschutzmaßnahmen zur Reduzierung von Emissionen zur Entwaldung und Waldschädigung REDD plus handelt. In einer am Donnerstag, den 12. Dezember 2025 in Jakarta eingegangenen Erklärung wurde der Start von RBC4 zu den Sondergesandten des Präsidenten für Klimawandel und Energie Hasim Joyo Hadikusumo, Umweltminister Hanif Faisal Nurofik, Volksminister Raja Juli Antoni und dem Botschafter Norwegens in Indonesien und Timor-Leste Ruth Kruger Gifferin durchgeführt. So dem Umweltminister Hanif Faisal Nurofik sollte mit dieser Veranstaltung die Phase 4 des Beitrags zur Emissionsreduzierung als Fortsetzung der guten Partnerschaft zwischen Indonesien und Norwegen innerhalb der Kooperationsrahmen EU-Polynesien 2030 eingeleitet werden. Er erklärte, dass RBC4 eine Finanzierung in Höhe von 60 Millionen US-Dollar für Indonesien und seine Erfolge bei der Reduzierung der Treibhaus Gasemissionen im Zeitraum 2019 bis 2020 beinhaltet. Die Finanzierung folgt diesmal den Fußstapfen der vorherigen Phase der RBC3 Zahlungen. RBC1 erhielt eine Zahlung von 11,2 Millionen Tonnen CO2 für den Zeitraum 2016 bis 2017. Während Zahlungen für RBC2 und RBC3 gleichzeitig erfolgen, nämlich 100 Millionen US-Dollar für Reduzierungen der Emissionen von 20 Millionen Tonnen CO2 im Zeitraum 2017 bis 2019. Laut Hanif ist diese Zahlung ein Beweis für Indonesiens starkes für den Aufbau von Zusammenarbeit und kollektivem Handeln zur Bewältigung globaler Umweltherausforderungen. Postminister Raja Juli sagte, RBC3 Mittel seien zuvor für verschiedene Aktivitäten zur Erreichung des Polynesien 2030 verteilt worden. Dies beinhaltet unter anderem nachhaltige Waldbewirtschaftung, Kohlenstoffbindung, Erhaltung der biologischen Vielfalt und Strafverfolgung. Er fügte hinzu, dass diese Zahlung das Ergebnis von Diskussionen sei, die seit 2020 unter der Leitung des Ministers Umwelt und Forstwirtschaft Siti Nurbaya Bakar begonnen wurden. Er sagte, dass Siti Nurbaya intensiv mit relevanten Beamten in Norwegen kommuniziere, in dem norwegischen Botschafter Ruth Kruger Gifferin und di ministro Uklima untuk World Andreas Jelans Eriksson. Seinem 12. September 2022 haben Indonesien und Norwegen eine neue Partnerschaft zur Unterstützung Indonesiens Bemühungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen aus dem Holzwirtschaft und anderen Landnutzungen vereinbart. Im Vorfeld dieser Zusammenarbeit umfasst die Reduzierung der Emissionen aus Entwaldung und Wasserschädigung durch den Sud und die Bewirtschaftung von Wäldern unter Beteiligung der Gemeinschaft und schließlich indigener Gemeinschaften. Dann folgen Erhöhung der Kapazität zur Stärkung der Kohlenstoffabsorption natürlicher Wälder durch nachhaltige Waldbewirtschaftung, Waldsanierung und soziale Fortwirtschaft. Darüber hinaus sind Erhaltung der biologischen Vielfalt, Reduzierung der Treibhausgasemissionen durch Brände und Torfzerfall sowie Stärkung der Strafverfolgung. In derselben Erklärung betonte der norwegische Botschafter in Indonesien und Timor-Leste, Ruth Kruger-Gifferin, Norwegen stolz auf seine fortgesetzte Partnerschaft mit Indonesien, die bei den Bemühungen zur Reduzierung der Emissionen aus der Entwaldung eine Vorreiterrolle gespielt und ein Beispiel gegeben habe. Norwegen und Indonesien zeigen nun hervorragende Beispiele dafür, wie westliche Länder und Länder mit vielen Regenwäldern zusammenarbeiten können, um die Klimaherausforderung zu bewältigen. Das war Grenzpunkt der Woche.
Oh,
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 15. Dezember. Wir beginnen mit dem historischen Ereignis am 15. Dezember 1945, an dem die Volkssicherheitstruppen Indonesiens der alliierten Truppen aus Ambarawa Zentraljava zurückschlug. Nach der Unabhängigkeitserklärung am 17. August 1945 hörte der Kampf des indonesischen Volkes nicht auf. An mehreren Orten kam es zu Schlachten, um die feindlichen Truppen zurückzuschlagen. Eine davon war die Schlacht von Ambarawa in Zentraljava, die vom 20. November bis zum 15. Dezember 1945 stattfand. Nach Angaben von Kemendikbud.go.id ereignete sich die Schlacht zwischen den Truppen der Volkssicherheitsarmee TKR, die von der indonesischen Bevölkerung unterstützt wurde, und den britischen Alliierten. Die alliierten Truppen drangen in Indonesien ein, um sich um die niederländischen Kriegsgefangenen zu kümmern, die in den Gefängnissen von Ambarawa und Magelang festgehalten wurden. Aber die Ankunft der alliierten Truppen wurde von den Niederländern infiltriert. Die Schlacht von Ambarawa endete am 15. Dezember 1945, als die alliierten Truppen von den Volkssicherheitstruppen Indonesiens erfolgreich aus Ambarawa zurückgeschlagen wurden. Der 15. Dezember wird seitdem von der Indonesian Army als Tag der Infanterie begangen. Gemäß einem Präsidialerlass von 1999 wurde der Infanterietag später in den Tag Juang Kartika umbenannt. Wir kommen nun zum Ereignis am 15. Dezember 2005, an dem der internationale Drehtag zum ersten Mal begangen wurde. Der internationale Drehtag wird jährlich am 15. Dezember gefeiert. Dieser Tag wird seit 2005 in teeproduzierenden Ländern wie Bangladesch, Sri Lanka, Nepal, Vietnam, Indonesia, Kenya, Malawi, Malaysia, Uganda, India, und Tanzania gefeiert. Der internationale Drehtag soll die Aufmerksamkeit der Regierung und der Weltgemeinschaft auf die Auswirkungen des Teehandels auf die Teearbeiter und Bauern lenken und dies mit der Forderung nach Preisstützung und fairem Handel verknüpfen. An diesem Feiertag wird auch die globale Teekonferenz mit der Gewerkschaftsbewegung durchgeführt. Wir beenden unser heutiges Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Erdbeben von Java am 15. Dezember 2017. Das Erdbeben von Java 2017 war ein Beben mit einer Stärke von 6,5, das sich auf der Insel Java, Indonesien am 15. Dezember 2018 um 23:47 westindonesische Zeit ereignete. Das Epizentrum lag 63 Kilometer von Tasikmalaya West Java entfernt auf dem Festland mit dem Epizentrum um Cipatuja. Die Erschütterung war in den meisten Gebieten der Insel Java, von Pangandaran, Bandung, Kebumen, Yogyakarta, Pekalongan, Jabodetabek, bis hin zu einigen Gebieten in Ost Java. Etwa 5 bis 30 Sekunden lang zu spuren. Die Nationale Katastrophenschutzbehörde BNPB gab an, dass bei dieser Katastrophe 4 Menschen getötet, 36 Menschen verletzt und 4.969 Häuser geschädigt wurden. Davon 730 schwer, 1.323 mittelschwer und 2.916 leicht beschädigt in einer Reihe von betroffenen Gebieten. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
それもいいないいなって思う。 テレスコープ越しの感情廊下に全部詰め込んだ。踊ってない夜を知らない、音楽も踊る、ダンスでダンスする現状、これはチャンスなんかって思う。カスタネットがほらタンタン、タタタタンタタンタンタタンタン。踊ってない夜を知らない人とかこの世に一人もございません。踊ってない夜を知らない、踊ってない夜が気に入らない、踊ってない夜を知らない、踊ってない夜が気に入らない。
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 9525 kHz, 4755 kHz, 3325 kHz, und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Unser Indonesien mit dem Titel Indonesiens Präsident drängt auf Produktzertifizierung für den Einsatz bei Weltmeisterschaften. Immer mehr indonesische Athleten nehmen an regionalen bis hin zu Weltmeisterschaften teil. Die Verwendung indonesischer Produkte durch Sportler im Wettkampf ist das Ziel der Regierung. Die Wettbewerbsfähigkeit, um den Umsatz zu steigern und indonesische Produkte einzuführen. Hierzu sagte der Minister für Jugend und Sport, Dito Aryo Tejo, dass Präsident Prabowo Subianto die Zertifizierung lokaler Produkte förderte, damit diese Produkte bei Weltmeisterschaften verwendet werden könnten. Zertifizierung lokaler Produkte, die wir später diplomatisch begleiten können, kann durch Zertifikate erreicht werden, sodass die im Einklang mit dem internationalen Verband stehen, sagte der Minister für Jugend und Sport, Dito Aryo Tejo, in einer Presseerklärung nach einem Treffen auf Ministerebene zum Thema National Sport Grand Design DBON im Ministerium für Jugend und Sport Jakarta am Mittwoch. Bei dem Treffen auf Ministerebene zu DBON, das von Vizepräsident Gibran Rakabuming Raka geleitet wurde, sagte Minister Dito Aryo Tejo, dass der Vizepräsident als Vorsitzender von DBON die Sportindustrie von der Produktion bis zum Tourismus fördere. Minister Dito sagte, Präsident Prabowo wolle nicht nur Anreize für Sportvereine schaffen, sondern auch das in Indonesien hergestellte Produkte bei Weltmeisterschaften wie den Asienspielen, der Weltmeisterschaft und den Olympischen Spielen verwendet würden. Der Wunsch des Präsidenten im Bereich Sport betonte auch, dass eine der einzigartigen Sportarten Indonesiens, nämlich Pencaksilat, vom Internationalen Olympischen Komitee anerkannt werden könnte. Dies wurde durch die Austragung der Pencaksilat-Meisterschaft in den Niederlanden vom 21. bis 23. November und in Abu Dhabi vom 18. bis 22. Dezember bewiesen, nämlich der Abu Dhabi 5th World Junior Pencaksilat Championship ATNEC, an der 79 Länder, darunter Indonesien, teilnehmen. In der zweiten Phase von DBON wird das Ministerium für Jugend und Sport die Ziele des Arbeitsprogramms von Astacita im Sportsektor anpassen, das von Präsident Prabowo Subianto und Vizepräsident Gibran Rakabuming Raka initiiert wurde. Basierend auf den gesammelten Informationen erklärte Astacita im Sportsektor im siebten Punkt, dass Prabowo Gibran versprochen habe, die Unterstützung in Form von Infrastruktur und Finanzmitteln in der Wert des Sports zu erhöhen, um die Leistungen des indonesischen Kontingents bei prestigeträchtigen Veranstaltungen wie zum Beispiel Asienspiele, Olympische Spiele und Weltmeisterschaft. Liebe Zuhörer, das war unser Indonesien.
We got a baby, I know sometimes it's gonna rain.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 9525 kHz, 4755 kHz, 3325 kHz. Und Livestream www.voinews.id/jerman. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Höre Briefecke präsentieren.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Höre Briefecke. In diesem Programm möchten wir die E-Mails von unseren Zuhörern beantworten. Heute Sonntag, den 8. Dezember 2024, bin ich Indah Sahania am Mikrofon und werde Sie in diesem Programm begleiten. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wie geht's? Wie ist Ihr Wochenende? Wir bekommen in dieser Woche ein E-Mail von Herrn Ben Seiser aus Otenau. Hallo Herr Ben Seiser, wie geht es Ihnen? Danke für Ihr E-Mail vom 3. Dezember 2024. In seinem E-Mail schrieb Herr Seiser, dass am 24.11.2024 eure deutschsprachige Sendung von 18 Uhr bis 19 Uhr UTC bei WWDXC Livestream mit Simpo 5555 hören. Am 1.12.2024 hörte ich eure deutschsprachige Sendung von 18 Uhr bis 19 Uhr UTC bei WWDXC Livestream mit Simpo 5555, schrieb Herr Seiser weiter. Herr Ben Seiser teilte auch mit, gerne möchte ich in der nächsten Hörerbriefecke auch unseren Hörerclub-Mitglieder Peter Müller in Duisburg und Sascha Scholz in Göttingen zu ihren Geburtstagen gratulieren, sowie unseren Hörerclub-Mitglieder Dieter Leupold, Volker Wilschrey, Sabrina Sander-Petermann, Claudia Buschner, Stefan Lipsius und Ralf Urbansig eine besinnliche Adventszeit wünschen. Danke Herr Ben Seiser für die Empfangsberichte. Liebe Zuhörer, wie immer während der Hörerbriefecke spielen wir für Sie einige indonesische Poplieder. Hier ist das erste Lied. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Tak sadarkah semua telah kita miliki.
liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir unser Hörerbriefecke-Programm beenden, möchten wir Herrn Dieter Leupold aus Leipzig grüßen. Hallo Herr Dieter Leupold, wie geht es Ihnen? Danke für Ihr E-Mail vom 3. Dezember 2024. In seinem E-Mail schrieb Herr Dieter Leupold wie folgt: Ich schicke noch einmal ein Audiomitschnitt der Frequenz 4755 kHz und ab der 1 Minute 9 Sekunden schalte auf 3325 kHz um. Am Ende noch zurück auf 4755 kHz. Habe bis jetzt noch keine Antwort erhalten, was derzeit mit der 3325 kHz passiert ist. Der Empfang ist nur in SO-Asien möglich. Wir bekommen in dieser Woche einen Empfangsbericht von Herrn Dr. Jyrki Tominen aus Finnland. Hallo Herr Dr. Jyrki Tominen, wie geht es Ihnen? Er wohnt im Paratiisinti 25 AS 1 Pori 28610 Finnland. Danke für Ihr E-Mail. Er schickte uns auch den Empfangsbericht unserer deutschsprachigen Sendung. In seinem E-Mail schrieb Herr Tominen: Ich bin ein Kurzwellen-Enthusiast aus Finnland und hatte vor 2 Wochen das Vergnügen, Voice of Indonesia im 90 Meter Tropenband zu hören. Es ist sehr lange her, seit ich das letzte Mal von dieser Band gehört habe. Es ist großartig, dass sie die Tradition beibehalten und diese Band nutzen. Interessantes Programm und schöne Musik. Mein Deutsch ist nicht so gut, aber das Programm hat mir Spaß gemacht. Danke, Herr Dr. Jyrki Tominen. Liebe Hörerinnen und Hörer, zum Ende unseres Hörerbriefecke-Programmes spielen wir für Sie noch ein indonesisches Poplied. Das war unser Programm Hörerbriefecke. Wir treffen uns wieder nächste Woche in dem gleichen Programm. Auf Wiederhören.
Mengakui perbedaan tidak pernah diajarin di sekolahan. Semua orang macam-macam diciptakan, cakep atau jelek semua punya perasaan.
Ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Ambon, ada juga orang Padang.
Ada orang Manado, ada orang Madura, ada orang Papua, gak bisa jangan marah.
Apakah yang dapat menyatukan kita?
Music of my country.
Dangdut is the music of my country. My country, oh my country. Dangdut is the music of my country. My country, oh my country.
Tentang persatuan, mengapa adu domba mudah dilakukan? Kenapa semua mudah hilang kesabaran? Kenapa semua mudah diprovokasikan?
Ada kulit hitam, ada kulit putih, ada rambut panjang, ada juga rambut keriting.
Ada mata besar, ada mata sipit, ada orang kaya, ada juga orang miskin.
Apakah yang dapat menyatukan?
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. Über die Frequenz der Kurzwelle 9525 kHz, 4755 kHz, 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichtet. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder zum Programm Dies und Das mit dem Thema Kebaya wird immaterielles Kulturerbe der UNESCO. Liebe Hörerinnen und Hörer, die UNESCO ernannte offiziell Kebaya, Wissen, Fertigkeit, Tradition und Praktik in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit. Diese Festlegung wurde während der 19. Sitzung des Zwischenstaatlichen Ausschusses für das immaterielle Kulturerbe ICH bekannt gegeben, die am 4. Dezember 2024 in Asunción, Paraguay stattfand. In seiner virtuellen Botschaft erklärte der Minister für Kultur Indonesiens, Fadlizon, dass die Nominierung von Kebaya gemeinsam von Brunei Darussalam, Indonesien, Malaysia, Singapur und Thailand vorgeschlagen worden sei. Demzufolge zeige diese gemeinsame Einreichung den Geist der Zusammenarbeit und der Einheit der südostasiatischen Länder bei der Bewahrung ihres gemeinsamen kulturellen Erbes. Der Kulturminister Fadlizon sagte außerdem, dass Kebaya nicht nur eine traditionelle Kleidung sei, sondern auch ein Symbol der kulturellen Identität Südostasiens. Liebe Zuhörer, zurzeit wird Kebaya auch mit den zeitgenössischen Designs bei Veranstaltungen wie Schönheitswettbewerben und Preisverleihungen getragen und spiegelt die einzigartige Kultur der Trägerin wider. Durch die Nominierung in die repräsentative Liste der UNESCO stärkt Kebaya den interkulturellen Dialog, fördert den Frieden und ermutigt zur Wertschätzung der kulturellen Vielfalt. Bei der Nominierung betonten die vorschlagenden Länder auch die Rolle von Kebaya bei der Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung. Der Kulturminister hofft, dass diese Ernennung zum Wohlergehen der Menschen, zur integrativen wirtschaftlichen Entwicklung und zur Armutsbekämpfung beitragen kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, Kebaya ist ein traditionelles Kleid, das in verschiedenen Regionen Indonesiens wie Java, Bali, Sumatera und Sulawesi weit verbreitet ist. In der Regel hat Kebaya ein unverwechselbares Design in Form eines längärmigen Oberteils aus transparenter Stoff, der mit Stickereien verziert ist. Sie wird üblicherweise mit traditionellen Batik, Songket oder Gewebestoffen kombiniert. Kebaya spiegelt nicht nur Schönheit und Anmut wider, sondern repräsentiert auch die kulturelle Identität und die Werte wie Einfachheit, Bescheidenheit und Anmut der indonesischen Frauen. Bei verschiedenen traditionellen Zeremonien, Hochzeit oder offiziellen Anlässen ist Kebaya häufig die Hauptwahl. Das war dies und das. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. Über die Frequenz der Kurzwelle 9525 kHz, 4755 kHz, 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Hallo liebe Musikhörer von Voice of Indonesia. Heute präsentieren wir Ihnen ein Lied mit dem Titel Apa Artinya Aku. Der Liebeslied Maestro Yovi Widianto arbeitet mit drei jungen divas Indonesiens, Lyodra, Tiara Andini Unziva, Magnolia, LTZ, Chusaman. Ein Lied mit dem Titel Apa Artinya Aku, Kutslish Unwritten in December 2024 to Veröffentlichen. Dieses Lied wurde von Arsy Widianto geschrieben, der Sohn von Yovi Widianto ist. Apa artinya aku erzählt über die Bitterkeit der unerwiderten Liebe und beschreibt das Gefühl von jemandem, der sein Leben aber nur als zweite Wahl betrachtet wird. In diesem Lied präsentiert Yovi Widianto eine schöne Musikbearbeitung mit dem Susan Pop Balladen Genre, die Kombination aus Klavier, Tönen, Streichern und den unverwechselbaren Gesangscharakteren der drei Sängerinnen, Lyodra, Tiara Andini und Siva Magnolia, schafft eine faszinierende Harmonie. Liebe Zuhörer, hier ist Yovi Widianto und LTZ, Lyodra, Yara Andini und Ziva Magnolia mit dem Lied Apa Artinya Aku oder auf Deutsch Was bedeutet mich? Gute Unterhaltung.
Apa artinya dirimu yang begitu berharap kau setia padaku? Lihat kau dengannya, kau berpaling dariku. Apa artinya aku?
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 9525 kHz, 4755 kHz, 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia und E-Mail voi@voinews.id. Thank you.
Thank you.